Wer von euch kennt Raumschiff Enterprise? Wunderbar, wunderbar. Und wer weiß, wie der Vulkaniergruß geht? Was muss ich hier machen? Nee? Wunderbar, da ist es. Und dazu der Spruch, live long and prosper, lebe lang und gedeihe. In der deutschen Filmfassung heißt es da allerdings, lebe lang und in Frieden. So sagen die Vulkanier und grüßen sich mit diesem Handzeichen. Leonard Nimoy, alias Mr. Spock, hat es eingeführt, aber keinesfalls erfunden. Denn als Kind jüdischer Einwanderer in die USA hat Leonard bei einem Synagogenbesuch entgegen der ganz klaren Anweisung seines Vaters beim Segen den Blick zu senken und keinesfalls den Rabbiner anzusehen, den Blick doch erhoben und die typische Geste, die hier wahrgenommen. Zum priesterlichen Singen, kannst du mal weitermachen? Noch ein? Genau. Das ist ein jüdischer Grabstein. Und wenn diese Zeichen zu sehen sind, dann ist ganz sicher davon auszugehen, dass der Verstorbene aus dem priesterlichen Geschlecht ist. Zum priesterlichen Segen, dem Birkat Kohanim, also dem priesterlichen Segen, hob der Priester bzw. hebt heute der Rabbi beide Hände hoch und macht dieses Zeichen. Es steht für den hebräischen Buchstaben Shin, so ein schräges W, und symbolisiert entweder das Wort Shem, auf Deutsch Name, oder Shaddai von El Shaddai, zu Deutsch der Allmächtige, Gott allmächtig. Auf jeden Fall besagt diese Geste, dass nicht der Rabbi segnet, sondern Gott selbst. Und da es um den priesterlichen Segen geht, ist der aaronitische Segen gemeint und er lautet, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dort, wo Herr steht, steht im Hebräischen der Name Gottes. Er wurde und wird nach wie vor nicht ausgesprochen, sondern umschrieben zumeist mit Adonai oder aber mit Hashem, der Name. Den aaronitischen Segen, den kennt ihr ja bestens, wird er doch beinahe jeden Sonntag zum Ende des Gottesdienstes gesprochen, gelegentlich dann auch zu Beginn des Gottesdienstes gesungen, sei es drum. Hier geht es eine Abwandlung, die kennen wir, kennen Ergänzungen, wir erkennen diesen Segen aber im Kern grundsätzlich wieder. Ich habe mir allerdings gefragt, was bedeutet dieser Segen eigentlich im Detail? Denn spontan ist er nicht zwingend verständlich. Und so habe ich mich dann in den letzten Wochen, Monaten auf die Spur begeben, denn mit der wörtlichen Übersetzung bin ich nicht weitergekommen und im Internet habe ich keine überzeugenden Übersetzungen oder Erläuterungen gefunden. Und so habe ich mich dann telefonisch über Wuppertal, Düsseldorf, schließlich bis nach Berlin vorgeschlagen, um Rabbiner zu befragen. Alle haben mich eher abgewimmelt, weil sie mein Problem nicht verstanden haben oder weil es sprachlich ein bisschen schwierig war. Allerdings nannte mir dann ein Rabbiner in Berlin eine Internetseite, sefaria.org. Und die habe ich untersucht und ausgedruckt und es ergaben sich 50 Seiten Lektüre auf Hebräisch und Englisch. Zum Glück gibt es ja ChatGPT und dann hat man ratzfatz eine deutsche Übersetzung. Heute nehme ich euch mit auf meine Reise zum besseren Verständnis dieses großen Segens. Da es den Rahmen der Predigt gänzlich sprengen würde, beschränke ich mich allerdings nur auf Auszüge. Denn wenn man zwei Juden fragt, erhalte man drei Antworten, so sagt ein jüdisches Sprichwort. Und entsprechend ist die Erläuterung sehr umfangreich. Auch die mystische Deutung aus der Kabbalah mit den Legenden und Zahlen, die lasse ich heute weg. Dieser Segen ist in drei Abschnitte unterteilt. Es sind Aaron und seine Söhne, die Aaroniten aus dem Stamm Levi, die im Auftrag Gottes die Söhne Israels, also das ganze Volk, segnen sollen. Sie sollen, so sagt Gott, seinen Namen auf das Volk legen und er selbst werde das Volk segnen. Als erstes heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Segen, so die jüdischen Ausleger, besteht aus körperlichen und materiellen Gütern. Segen umfasse alles, was ein Leben ermöglicht. Und Jesus, selbst Jude, sagt, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Gott, der Vater, wird uns also versorgen. Und wenn uns Gutes widerfährt, dann sagen wir gerne, was für ein Segen. Und dann heißt es im Segen, und behüte dich oder und bewahre dich. Aber bitte, wovor möge Gott uns denn behüten und bewahren? Nun, der Segen soll Bestand haben. Doch die Besitztümer und die körperlichen Kräfte, die sind nicht nur vergänglich, sondern die können sich auch ins Negative umkehren, zum Beispiel durch schlechten Charakter oder durch Neider. Und Gott möge uns genau davor bewahren. Reichtümer sind übrigens überhaupt nicht unbiblisch, sondern ein Zeichen des göttlichen Segens, der allerdings auch damit einhergeht, die Pflichten nach der Tora erfüllen zu können. Und Jesus sagt im Einklang mit dem großen Rabbi Hillel, dass die ganze Schrift darin erfüllt werde, Gott und den Nächsten zu lieben. Jesus bestätigt also, dass wir nicht nur um unserer selbst willen von Gott empfangen, sondern auch zurückgeben sollen. Es geht weiter. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das Angesicht Gottes ist das, worauf er, Gott, sein Augenmerk richtet. Und Gott will, dass er durch die freien Handlungen der Menschen verwirklicht wird. Denn der Mensch ist dazu berufen, Gott zu dienen. Das Angesicht Gottes leuchten zu lassen meint, es so hell zu machen, dass es sichtbar und erkennbar wird. So war Gott nach 2. Mose 13 in einer Feuersäule sichtbar und nach Psalm 76, dort wird bezeugt, dass Gott herrlich ist. Gott offenbart sich durch seine gewaltigen Taten seiner Herrschaft und wird so für uns sichtbar. Seine Ziele in Bezug auf seine Führung dieser Welt offenbart er durch die Propheten, während die Tora die Ziele nennt, die durch dich und mich erreicht werden sollen. Und sei dir gnädig. Vom hier gebrauchten hebräischen Wort für gnädig sein kann auch die Bedeutung lagern entnommen werden. Und dann hieße es, der Herr schlage sein Lager bei dir auf. Gott möge bei uns wohnen und bei uns bleiben. Und auch dieser Wunsch ist in und mit Jesus dauerhaft in Erfüllung gegangen. Denn Gott sagt, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Offenbarung 21. Eine weitere Deutung ist, der Wunsch ist der, dass Gott dich durch das Studium der Tora begnadige. Gott schenke dir dadurch, so die jüdischen Ausleger, seinen Willen zu erkennen und zu verstehen, um Einsicht, sittliche Reife und Weisheit zu erlangen. Man kann über die Tora, die hier sicherlich nicht im engsten Sinne zu verstehen ist, also auf die 5 Bücher Mose beschränkt, denken, was man will. Man kann sie als durch Jesus Christus weitestgehend erfüllt bzw. überflüssig ansehen. Fakt ist aber, dass es zur Zeit Jesu und noch sehr lange danach überhaupt kein Neues Testament gab, sondern nur das, was wir Altes Testament nennen, die Heilige Schrift der Juden. In Apostelgeschichte 17 lesen wir von den Juden in Beröa, die von Paulus und Silas das Evangelium empfangen haben und hörten es bereitwillig aufnahmen. Sie haben es aber nicht mir nichts, dir nichts aufgenommen, sondern, so heißt es da in Apostelgeschichte, sie prüften und untersuchten die Schrift, also das Alte Testament, ob es stimmt, ob alles stimmt. Und sie taten es täglich. Das heißt doch, dass das Evangelium im Alten Testament steckt, zumindest aber Hinweise und letztlich Belege enthält. Ich finde es schade, dass wir kaum von dieser Art, das Alte Testament auszulegen, aus der vorneutestamentlichen Zeit Zeugnisse haben, vom Hebräerbrief, von einzelnen Passagen in den anderen Texten mal abgesehen. Aber gerade deshalb finde ich es so spannend, das Alte Testament zu lesen und die jüdische Auslegung zu studieren, weil sich dadurch die messianische Botschaft herauslesen lässt. Nicht immer, wenn man mal von der Kabbalah und den mystischen Deutungen absieht. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Dieser Teil des Segens, der hat mir die allermeisten Kopfschmerzen bereitet. Denn wenn jemand sein Angesicht über mich erhebt, dann müsste er zunächst wohl unter mir sein, vielleicht gerade mal auf Augenhöhe. Mir das in Bezug auf Gott vorzustellen, das fiel mir sehr schwer. Die Einheitsübersetzung und die Gute-Nachricht-Bibel schreiben, der Herr wende sein Angesicht dir bzw. euch zu. Da das aber nicht dem Wortlaut des hebräischen Textes entspricht, war ich gespannt, was die Rabbiner dazu sagen. Da ist zunächst die Überlegung, typisch jüdisch, was wäre eigentlich das Gegenteil? In Jesaja 1, Vers 15 steht, ich verberge meine Blicke vor euch. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass der Herr sein Angesicht dir zuwendet. Die beiden genannten Übersetzungen sind also im vollen Einklang mit den rabbinischen Deutungen. Und dann gibt es noch die von Rabbi Baya, der quasi Gott in den Mund legt, wohin auch immer du gehst, mein Angesicht soll dir zugewandt sein. Und den Kli Yakar, kostbarer Juwel, eine klassische Torah-Erläuterung, ein Kommentar, dort steht, Gott sagt, ich werde mein Angesicht dir zuwenden, erheben, sodass es auf dein Angesicht gerichtet ist. Nun kann man Gottes Angesicht nicht wirklich sehen. Keiner kann es sehen, sagt die Bibel, weil er vor Heiligkeit heller strahlt als die Sonne. Dennoch taucht dieser Wunsch, Gott sehen zu wollen, immer wieder auf. Im Alten Testament sind es Mose und Elia und im Neuen Testament ist es Philippus, der sich für die Jünger, die stellvertretend für den Jüngerkreis einsetzt und Jesus auffordert, zeige uns den Vater. Und Jesus antwortet, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Eine weitere Umschreibung lautet, falls unsere Taten eine Art Schranke zwischen uns und Gott errichtet haben, möge Gott diese Schranke erheben und beseitigen. Was hier noch im Konjunktiv formuliert ist, der einen Wunsch an Gott gerichtet ausdrückt, ist mit Jesus erfüllt. Er hat diese Schranke nicht nur erhoben, sondern auch beseitigt. Sicherlich ist euch aufgefallen, dass der ganze aaronitische Segen im Konjunktiv formuliert ist. So heißt es nicht, der Herr segnet dich, sondern der Herr möge dich segnen. Das ist bewusst so formuliert, weil ihn zwar der Mensch zuspricht, aber die eigentliche Segenshandlung Gott vorbehalten ist. Und das geht dann aus dem vorhin schon zitierten Nachsatz des aaronitischen Segens hervor, wo Gott sagt, und so sollen sie, Aaron und seine Söhne, meinen Namen auf die Söhne Israels legen und ich werde sie segnen. Am Ende des Segens heißt es dann, und gebe dir Frieden. Sicherlich kennt ihr das hebräische Wort Shalom. Das ist mit Frieden ins Deutsche nur sehr schwach übersetzt, denn Shalom hat im Hebräischen vier Dimensionen. Da ist zunächst der innere Friede des Menschen mit sich selbst im reinen Sein, sagen wir. Dann der Friedensschluss zwischen Menschen und Mitmenschen sowie zwischen Völkern. Friedvolles Miteinander also, kein Streit und kein Krieg. Als drittes wäre da die Befriedung und die Fürsorge für unsere Mitmenschen. Es geht um soziale Gerechtigkeit, sozialen Frieden, bei dem auch die Schwächsten im Blick sind und ihrer Not Abhilfe verschafft wird. Und die vierte Dimension ist das Einssein mit Gott. Shalom hat also nicht nur profane und politische Dimension, sondern auch eine geistliche. Nur wer eins ist mit Gott, kann Shalom erleben und dauerhaft sichern, weil er von Gott getrieben gar nicht anders kann. In 3. Mose 26 lesen wir, ihr werdet euer Brot essen bis zur Sättigung und werdet sicher in eurem Land wohnen. Und ich werde Frieden im Land geben, dass ihr euch niederlegt und es niemanden gibt, der euch aufschreckt. Und im Psalm 147, Er schafft Frieden in deinen Grenzen. Er sättigt dich mit dem Fett des Weizens. Durch Jesus ist der Weg zum himmlischen Vater frei, der Zerbruch im Paradies repariert. Durch Jesus sind wir wiederhergestellt, Gottes Kinder, Bruder und Schwester Jesu. Denn es ist Gottes Wille, dass wir ganz sind an Körper, Geist und Seele. Diese Dimension des Shalom ist für die Welt unverständlich, sagt Jesus, weil sie ihn nicht geben kann. Keine Ideologie, noch Religion, noch Philosophie ist in der Lage, deine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Es ist allein Jesus, an dem sich dann aber die Geister scheiden. Wo der Shalom fehlt, gibt es keine wirkliche Existenz, sondern nur Streit, Trennung und Zerstörung. Und aus diesem Grund, so sagen die jüdischen Ausleger, sind der Name Gottes und der Name Shalom ihrem Wesen nach ein und derselbe Name. Dieser Segensabschnitt meint also, wohin immer du dich wendest, möge Gott für dich sorgen, dass du Frieden und Harmonie findest und vor allem unangenehm bewahrt wirst. Gott lenkt also unser Schicksal ganz persönlich und wohlwollend. Abschließend noch eine kleine Beobachtung zu diesem priesterlichen Segen. Obwohl der aaronitische Segen dem Volk gibt, heißt es, der Herr segne dich. Es hätte auch heißen können, der Herr segne euch. Dass hier letztlich nicht ausschließlich Israel gesegnet werden soll, wird deutlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass Gott zu Abraham sagt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und hier geht es meines Erachtens darum, dass Gott nicht flüchtig das Volk im Kollektiv segnet, sondern gezielt jeden Einzelnen in den Blick nimmt. Dir persönlich, jedem Einzelnen von euch, gilt dieser Segen. Und ich finde das sehr großartig, denn als der aaronitische Segen erstmals gesprochen oder gespendet wurde, erging er an mehr als 1 Million Menschen. Wenn Gott bei dieser Menschenmenge jeden Einzelnen in den Blick nehmen kann, wie viel mehr dann jeden Einzelnen hier bei uns, da wir nur ein verschwindend kleiner Bruchteil dieser ursprünglichen Menschenmenge sind. In diesem Sinne, Gott segne dich. Amen.